Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wenn ein Konzern, der an der Börse notiert ist, die Dividende streicht, den fest eingeplanten Gewinn bei den Anlegern, die ihr Geld zur Verfügung gestellt haben, dann zeigt das, die Not ist groß. Und beim Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp, da wurde heute die Dividende kassiert. Was genau der Grund ist für diesen Schritt, wie groß die Not ist, mehr dazu gleich. Außerdem stellen wir den Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank vor, beschäftigen uns mit dem Haushalt in Russland sowie dem Wirtschaftsausblick der OECD und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start schauen wir auf die heute vorgelegte Jahresbilanz von ThyssenKrupp und die fasst für uns Jörg Marksteiner zusammen.
Sie hat dann gleich mal ein Zeichen gesetzt. Für ihren ersten großen öffentlichen Auftritt als neue ThyssenKrupp-Chefin hat Martina Merz nicht das futuristische und repräsentative Atrium der Firmenzentrale gewählt, so wie die Vorstände in den vergangenen Jahren, sondern das sehr viel schlichtere benachbarte Konferenzzentrum. Begründung: weniger Umbau und das spare Kosten. Und genau darum geht es ihr. ThyssenKrupp kann im Moment jeden Euro gebrauchen.
Der Konzern ist in einer schwierigen Situation, da ist nichts zu beschönigen.
Tiefrote Zahlen, hohe Schulden, Dividende gestrichen, Aktie abgestürzt. Und schon jetzt ist klar, im nächsten Jahr werden die Verluste noch höher sein. Erst seit wenigen Wochen steht die 56-jährige Ingenieurin an der Spitze des schon seit Jahren finanzschwachen Stahl- und Industrieriesen.
Was ich gesehen und gehört habe, hat mich zum Teil ernüchtert. Wir liegen in vielen Bereichen weit hinter unseren eigenen Ambitionen zurück.
Ihre Ambition, daraus machte die frühere Bosch-Managerin und zuletzt hauptberufliche Aufsichtsrätin keinen Hehl, die lautet: nüchtern analysieren, aber dann auch durchgreifen.
Die Zahlen zeigen, so wie bisher kann es nicht weitergehen. ThyssenKrupp hat sich durchgewurschtelt, anstatt die Themen konsequent und ernsthaft anzugehen.
Genau das will Martina Merz jetzt tun. Eine Art Blut-, Schweiß- und Tränenbrief an die 160.000 Mitarbeiter hat sie schon geschrieben. Und heute hat sie noch einmal bekräftigt: Verlustbringer werde sich der Konzern künftig nicht mehr leisten. Und sie machte auch deutlich, dass wohl noch weitere Bereiche des Mischkonzerns verkauft werden. Denn ThyssenKrupp ist im Moment auf vielen Feldern aktiv, baut Fabriken, Rotoren für Windräder und U-Boote, genauso wie Aufzüge, Rolltreppen sowie Lenksysteme, Federn und Bleche für Autos. Es geht aber nicht nur um Verkäufe. Es könnte auch sein, dass der geplante Personalabbau schärfer ausfällt als ursprünglich geplant, sagte Personalvorstand Oliver Burkhardt.
Den konzernweiten Abbau von 6.000 Stellen hatten wir ja bereits im Mai beschlossen und kommuniziert. Den möchte ich an dieser Stelle hier noch ausdrücklich einmal bestätigen. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir noch nicht ausschließen, dass es mehr Stellen werden.
Der Betriebsrat reagierte darauf verärgert. Der Vorstand könne nicht ständig neue Zahlen aufrufen. Man streite ja nicht ab, dass restrukturiert werden müsse, sagte Betriebsratschef Dirk Sievers und fügte hinzu: das heißt aber nicht, dass hier freies Schießen ist. Personalchef Burkhardt betonte, Schritt für Schritt werde sich erst ein genaueres Bild ergeben. Und einen Schritt hat er direkt angekündigt: in der Essener Firmenzentrale wird radikal gestrichen. Von den zentralen Verwaltungsjobs soll fast die Hälfte wegfallen.
Von den knapp 800 Mitarbeitern in der Zentrale werden wir auf ca. 430 in den kommenden 12 Monaten reduzieren. Einige der Mitarbeitenden werden an anderer Stelle im Konzern eine Aufgabe übernehmen können. Aber ich bin ehrlich, wir sind ehrlich, nicht alle.
Kündigungen sollen aber möglichst vermieden werden. Das gilt auch für die Stahlsparte mit ihren 27.000 ziemlich arbeitskampferprobten Mitarbeitern. Wie es dort weitergeht, soll, anders als ursprünglich geplant, erst im Dezember entschieden werden. Ab Januar soll dann das Tafelsilber des Ruhrkonzerns zu Geld gemacht werden. Die wertvolle Aufzugssparte soll ganz oder teilweise verkauft oder an die Börse gebracht werden und dem Konzern damit wieder finanziellen Spielraum und Luft zum Atmen geben.
Jörg Marksteiner über die Jahresbilanz von ThyssenKrupp. Und wie die Anleger an der Börse auf all das reagieren, das wollen und das werden wir jetzt von Claudia Werle erfahren, die ich nun in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Werle, was sagt denn der Blick auf den Aktienkurs?
Es geht nach unten, es geht deutlich nach unten. Die Papiere von ThyssenKrupp mehr als 11% im Minus. Ja, und wie das kommt, dazu möchte ich jetzt mit Ingo Speich von der DK Bank sprechen. Herr Speich, wir haben es eben gehört, tiefrote Zahlen, schlechter als gewartet, Geschäftsbereiche, die zur Disposition stehen. Wie konnte es so weit kommen?
Die Fehler sind vor langer Zeit auch schon passiert. Man hat vor rund einer Dekade gerade in Südamerika sehr viel Geld verloren und das Unternehmen hat sich von diesen Investitionen eigentlich nicht mehr erholt. Zudem wurde in den letzten Jahren zu wenig restrukturiert und das Kernproblem im Unternehmen auch nicht angegangen. Und jetzt bekommen wir auch noch eine schwächere Konjunktur, die die ganze Situation verschlechtert.
Gut, das ist ein wichtiger Bereich, nämlich das Stahlgeschäft nicht mehr so gut läuft. Das ist ja bekannt. Neue Konkurrenten mit billigeren Angeboten sind auf den Markt gedrängt. Warum hat ThyssenKrupp denn so spät oder man muss ja sagen zu spät reagiert?
Naja, als die Wirtschaft noch sehr gut unterwegs war, war auch das Stahlgeschäft eigentlich eine sichere Bank und man hat zwar auch investiert und Verbesserungen herbeigeführt, aber man hat es eben nicht geschafft, dort auf Größe zu gehen, Skalenvorteile zu erwirtschaften und über die Größe dann auch die Kosten zu senken. Und es war halt ein zu langes Verharren auf ein Joint Venture beispielsweise mit Tata oder mit ausländischen Akteuren, die jetzt eigentlich nicht zu tragen kommen und wo die Zeit einfach fehlt.
ThyssenKrupp will Tafelsilber verkaufen. Es geht um die Aufzugsparte, eine Perle, ein wirklich gut laufender Bereich. Tafelsilber kann man aber nur einmal verkaufen. Macht das wirklich Sinn?
Es macht durchaus Sinn, weil ThyssenKrupp mit dem Rücken an der Wand steht. Wir sehen in vielen Geschäftsbereichen eine sehr schwache bis nicht vorhandene Profitabilität, also teilweise auch negative Zahlen. Und der Konzern muss massiv restrukturiert werden, die Schulden müssen zurückgeführt werden und vor allen Dingen muss der Cashflow stabilisiert werden. Sie können im Endeffekt die Schulden nicht ohne externe Hilfe zurückführen. Das bedeutet, der Konzern muss in jedem Fall Teile des Aufzugsgeschäfts verkaufen und sich damit in Teilen sanieren.
Dass das Stahlgeschäft schwierig bleibt, das ist abzusehen. Und wenn jetzt Einnahmen aus dem Aufzugsgeschäft fehlen, ja, mit was will ThyssenKrupp dann Geld verdienen?
Ja, man gibt im Endeffekt einen Teil der zukünftigen Profitabilität weg, was man heute verkauft. Aber man wird nicht drum herum kommen und deshalb ist das Wahrscheinlichste ein Teilverkauf, dass ThyssenKrupp Teile des Aufzugsgeschäfts verkauft, das Geld zur Restrukturierung und Schuldenrückführung nimmt und dann gleichzeitig aber noch auf einem Restbestand verharrt, um sowohl den Cashflow als auch die Profitabilität ein Stück weit zu stabilisieren. Und wichtig ist dann nach dem ersten Teilverkauf, dass die verbleibenden Unternehmensteile eben restrukturiert werden oder gegebenenfalls durch Akquisitionen gestärkt werden, damit der Rest des Unternehmens eine Zukunftsfähigkeit hat.
Man hat fast den Eindruck, ThyssenKrupp wickelt sich selbst ab.
Was jetzt passiert, ist im Endeffekt das Aufholen der Passivität der Vergangenheit. Man muss jetzt innerhalb kürzester Zeit, bevor möglicherweise die Konjunktur schwächer wird, zeigen, dass man das Unternehmen zukunftsfähig aufstellt. Und derzeit ist es nicht zukunftsfähig aufgestellt. Und das Schlimme an der Sache ist, dass jetzt auch noch die operativen Zahlen, wie wir heute gesehen haben, extrem schlecht reinkommen. Das heißt, es gibt jetzt auch an der Stelle keinen Rückenwind mehr.
Was wird von ThyssenKrupp übrig bleiben oder was wird das für ein Konzern sein?
Man kann es aus heutiger Sicht nur schwer prognostizieren, weil alles davon abhängt, wie es jetzt mit den Aufzügen weitergeht. Und dann stellt sich die Frage, wie möchte man mit den verbleibenden Einheiten umgehen? Was sehr wahrscheinlich ist, dass man sich auf den Stahl zurückbesinnt. Und an irgendeiner Stelle muss man sich dann überlegen, inwieweit man den Konzentrationsprozess im Stahlbereich angeht, um daraus eben eine Zukunftsfähigkeit herzustellen.
Das sagt Ingo Speich von der DK Bank.
Ja, soweit also eine Einschätzung zur Geschäftslage und zu den Aussichten bei ThyssenKrupp, ein Konzern, der ja nicht mehr in der ersten Börsenliga geführt wird. Wie, Frau Wehrle, ist denn die Stimmung hier und was bewegt die Kurse?
Abwarten ist angesagt. Widersprüchliche Aussagen in Sachen Handelsstreitigkeiten lassen Anleger vorsichtiger agieren. In Hongkong sehen wir nach wie vor Unruhen, dass die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für Deutschland, für das kommende Jahr mit einer weiter schwächer wachsenden Wirtschaftsleistung rechnet. Das kommt jetzt zwar nicht unerwartet, das sind aber auch keine erfreulichen Nachrichten. Vor zwei Tagen, da ist der DAX noch Richtung eines neuen Rekordhochs geklettert. Mittlerweile nehmen Anleger Gewinne mit der DAX bei 13.129 Punkten.
Und gestern wurde ja noch das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Gibt es darauf noch Reaktionen von den Anlegern oder den Händlern auf dem Devisenmarkt?
Na gut, in dem Protokoll ist zu lesen, dass das aktuelle Zinsniveau in den USA angemessen sei. So die Mitglieder der US-Notenbank. Ja, es gäbe Abwärtsrisiken, insbesondere Risiken für das globale Wirtschaftswachstum, was dann wiederum, oder wo die Gefahr einfach ist, dass sich das auf die Binnenkonjunktur stärker auswirken könne. Devisenhändler sagen, was momentan in Sachen Währung passiert, die Trends und Entwicklungen in diesem Marktbereich. Das hängt ganz viel mit dem Hin und Her in Sachen Handelsstreitigkeiten zusammen. Der Euro kann heute wieder etwas zulegen. Er wird aktuell mit einem $1.1083 gehandelt.
Und die eher belastete Stimmung auf dem Aktienmarkt, hat die zu einer verstärkten Nachfrage nach Staatsanleihen oder nach Gold geführt?
Die Umlaufrendite ist von -0,38 auf -0,34% gestiegen und die Feinunze Gold etwas billiger, $1.470,48.
Kommen wir noch kurz auf Einzelbewegungen zu sprechen. BMW hat bereits bestehende Lieferverträge für Batteriezellen erweitert. Das teilte der Autobauer heute mit. Da will jemand Nachfrage absichern. Finden das die Anleger gut?
Bei den Aktien keinen klaren Trend. Aktuell sehen wir ein leichtes Plus. BMW will bis 2030 in Europa die Hälfte aller produzierten Fahrzeuge als E-Autos verkaufen, ist also VW da schon auf den Spuren.
Und ganz kurz noch, die Aussichten für die deutschen Banken haben sich nach Ansicht der Ratingagentur Moody's verschlechtert. Wie kommt denn diese Einschätzung an?
Immerhin, wir sehen ein leichtes Plus bei den Aktien, plus 0,7%.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Es wurde ja gerade schon erwähnt, die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat heute ihren neuen Wirtschaftsausblick vorgelegt. Das macht sie zweimal im Jahr und wie die aktuelle Analyse ausfiel, das stellt uns jetzt unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König vor.
Dass die Wirtschaftsaussichten sich wegen weltweiter politischer Unsicherheiten und zunehmender Handelskonflikte anhaltend verschlechtern, das hatte die OECD schon im Mai befürchtet. Jetzt wurde diese Prognose noch einmal nach unten korrigiert. Statt 3,5% werde das globale Wirtschaftswachstum in den nächsten 2 Jahren bei nur rund 3% liegen. In den USA werde es sich auf 2% verlangsamen, Chinas Wachstum werde sich auf 5,5% verringern, für die Eurozone werden 1,2% erwartet. Dies seien die schwächsten Wachstumsraten seit der weltweiten Finanzkrise vor 10 Jahren. Als Gründe für diese weitere Verschlechterung der Aussichten führt der OECD-Bericht zentral das Fehlen klarer und abgestimmter politischer Strategien angesichts der grundlegenden Veränderungen der letzten Jahre an. Die Digitalisierung, die Zunahme extremer Wetterereignisse und der Klimawandel, die angestrebte Energiewende, die ungeordneten Migrationsströme, all dies würde strukturelle Veränderungen in den Volkswirtschaften mit sich bringen, doch zeige sich die Politik bei diesen Themen unentschlossen und uneins. Zudem sei mit Sorge zu beobachten, wie sich Handel und Geopolitik immer weiter von der multilateralen Ordnung der 1990er Jahre entfernen würden. So befürchtet die OECD anhaltende Unsicherheit und schwerwiegende Folgen für Wachstum und Beschäftigung. Sie mahnt dringend verstärkte öffentliche Investitionen an, sowie klare Entscheidungen und Vorgaben, etwa bei den CO2-Preisen. Wo eindeutige Standards und Vorschriften fehlen, würden Unternehmensinvestitionen ausbleiben. Zur konjunkturellen Entwicklung in Deutschland äußert sich das Herbstgutachten der OECD ebenfalls pessimistisch. Während die Bundesregierung in diesem Jahr von einem Wachstum von 0,5 und im nächsten von 1,0% ausgeht, prognostiziert die OECD entsprechend lediglich 0,4 und 0,6%. Insbesondere kritisiert der Bericht den großen Investitionsstau in Deutschland und fordert die Bundesregierung zu Investitionen auf in Breitband-Internetzugänge, eine umweltfreundliche, emissionsarme Energie- und Verkehrsinfrastruktur sowie in Straßen und Schulen. Die Schuldenbremse, so der Bericht, biete für derlei Investitionen genügend Spielraum.
Jürgen König aus Paris über den Economic Outlook der OECD. Die Deutsche Bundesbank hat heute ihren Bericht über die Stabilität der Finanzmärkte veröffentlicht, nachdem sich gestern bereits die Europäische Zentralbank dazu geäußert hatte. Wo es Übereinstimmungen gibt, wo unterschiedliche Einschätzungen und natürlich, wie die Lage von der Bundesbank beurteilt wird, diesen Fragen ist Mischa Erhardt nachgegangen.
Die Risiken haben zugenommen, so die Kernaussage des Berichtes der Bundesbank zur Finanzstabilität hierzulande.
Das ist einmal die Gefahr, dass nach 10 guten Jahren für die Wirtschaft Kreditrisiken unterschätzt werden. Die zweite Verwundbarkeit ist die mögliche Überbewertung von Vermögenswerten und Kreditsicherheiten. Und hinzu kommen Zinsrisiken. Und das insgesamt haben wir bezeichnet als zyklische Systemrisiken,
sagt die Vizepräsidentin der Bundesbank Claudia Buch. So könnte nach Ansicht der Finanzaufseher ein unerwarteter Konjunktureinbruch das deutsche Finanzsystem erheblich treffen. Denn durch den seit rund einem Jahrzehnt andauernden Aufschwung neigen Banken dazu, sich bei der Kreditvergabe in Sicherheit zu wiegen. Sie vergeben also Kredite auch an Unternehmen mit tendenziell schlechterer Kreditwürdigkeit. Im Fall eines Konjunktureinbruches wären diese Unternehmen aber als erste betroffen. In der Folge käme es zu Kreditausfällen. Joachim Würmeling, Bundesbankvorstand für Bankenaufsicht.
Bei der Überprüfung zum Beispiel Geschäftsmodelle, bei der Überprüfung, ob unrentables Geschäft weitergeführt wird, schauen wir uns das sehr genau an. Und vor allen Dingen legen wir großen Wert darauf, dass die Risiken auch bepreist werden. Und deswegen werden wir auch unseren Beitrag dazu leisten, Dumpingkredite, wenn Sie so wollen, zu verhindern.
Ein anderes Risiko sehen Bundesbank als auch die Europäische Zentralbank in den anhaltenden Niedrigzinsen. Das klingt paradox, weil es ja gerade die EZB ist, die für die Niedrig- und teilweise auch Negativzinsen verantwortlich ist. Um den Widerspruch aufzulösen, die Notenbanken halten die Niedrigzinsen für gesamtwirtschaftlich notwendig. Sie nehmen andererseits aber nun auch verstärkt deren mögliche schädliche Nebenwirkungen in den Blick.
Die Marktteilnehmer erwarten im Moment, dass die Zinsen lange niedrig bleiben. Das stützt natürlich die vergleichsweise hohen Bewertungen im Moment an den Aktienmärkten, Anleihemärkten, bei den Immobilien.
Damit benennt Claudia Buch also das Problem möglicher Blasenbildungen in Bereichen der Finanzmärkte oder auch an den Immobilienmärkten. Denn durch die günstige Finanzierung im Nullzinsumfeld, aber auch den Mangel an lukrativen Anlagealternativen steigen dort die Preise. Und solche Blasen können im Fall eines Abschwunges eben auch platzen.
Das heißt aber umgekehrt auch, dass wenn die Risikoprämien plötzlich steigen würden, dann die Bewertungen zurückgehen würden und das eben in der Breite das Finanzsystem treffen würde und Verluste aufgefangen werden müssten.
Zum anderen bergen die Niedrigzinsen aber auch für Banken das Problem, dass eines ihrer klassischen Geschäftsmodelle nicht mehr oder nur noch eingeschränkt funktioniert, sich Geld vergleichsweise billig zu leihen und durch die Vergabe von höher verzinsten Krediten Gewinne zu machen. Zum ersten Mal schließlich widmet sich der Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank auch Risiken, die sich durch den Klimawandel ergeben. Also durch die perspektivische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft hin zu einer möglichst CO2-neutralen Zukunft. Hier sieht die Bundesbank ein klares Defizit beim Risikomanagement von Banken. Nur ein kleiner Anteil der Finanzinstitute rechne den Klimawandel in ihre Risikobewertungen mit ein. Hier bestehe also Nachholbedarf.
Mischa Erhardt über den Finanzstabilitätsbericht der Deutschen Bundesbank. Das Wirtschaftswachstum in Russland war und ist mager, die sozialen Probleme im Land wachsen. Aber in zumindest einem wirtschaftlichen Punkt steht Russland gut da. Das Land hat nämlich einen schuldenfreien Haushalt. Und das soll nach dem neuen Entwurf und den Planungen für die Zeit bis 2022 auch so bleiben. Mehr dazu von unserem Russland-Korrespondenten in Moskau, Tilko Gries.
Gut 20 Billionen Rubel verplant die Russische Föderation für den Haushalt im kommenden Jahr. Das sind etwa 280 Milliarden Euro. Sie will weniger ausgeben, als sie einnimmt. Absolute Haushaltsdisziplin bleibt oberstes Gebot der Moskauer Finanzplaner. Andrei Nechayev, der in den 90er Jahren Wirtschaftsminister war, nennt dafür diese Gründe. Das zeigt, dass die Regierung eine Verschärfung von Sanktionen befürchtet und eine Rezession der Weltwirtschaft. Auf diese Weise will sie sich besonders absichern, obwohl die finanzielle Lage zurzeit außerordentlich günstig ist. Denn die Gesamtverschuldung Russlands ist im internationalen Vergleich sehr niedrig, liegt bei rund 15% des Bruttoinlandsproduktes. Die Inflation steht bei gut 4%. Der Ölpreis verhilft zu vollen Kassen. Insbesondere mit dem aus dem Öl- und Gasverkauf stammenden Geld füllt die Regierung den sogenannten Nationalen Wohlstandsfonds wieder auf, als eine Art Guthaben für schlechte Zeiten. Diese schlechten Zeiten hat es gegeben in den vergangenen Jahren, in denen ein anderer Fonds, der ähnliche Aufgaben hatte, geleert und aufgebraucht wurde. Der verbleibende Wohlstandsfonds wird Ende dieses Jahres voraussichtlich mehr als 100 Milliarden Euro enthalten. Laut Gesetz kann dann ein Teil des Geldes ausgegeben werden. Darauf wies Präsident Wladimir Putin noch gestern hin. Die Mittel aus solchen Quellen einfach zu verschwenden, ergibt keinen Sinn, weil sie endlich sind, wenn man es nicht richtig macht. Aber um die Wirtschaft anzuschieben und wenn sie einen sozialen Effekt ergeben, dann sollten und werden wir es tun. Die Rede vom sozialen Effekt ist auch an das heimische Publikum gerichtet. Denn die guten Haushaltsdaten haben ihren Preis. Der besteht in einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um 2 Prozentpunkte Anfang dieses Jahres, einem höheren Renteneintrittsalter und einer schon seit Jahren anhaltenden schwachen Finanzausstattung der Regionen. Ihnen steht lediglich ein Viertel des Gesamtsteueraufkommens zu, doch die Entscheider, voran die Gouverneure, sind vom Kreml ausgewählt und bestellt. Regionale Eigenständigkeiten gibt es kaum noch. Weil das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr noch etwa 1% betragen wird, fordert der frühere Wirtschaftsminister Nechayev Investitionen. Diese harte Finanzpolitik schadet dem Wirtschaftswachstum. Die Regierung stimuliert die ökonomische Entwicklung praktisch gar nicht. Beim Reden über die Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen bleibt es beim Reden. Auch eine umfangreiche Sozialpolitik leistet sich Russland nicht. Aber die Regierung verspricht sie immer wieder. Für die aktuell laufende Amtsperiode des Präsidenten hat Putin selbst sogenannte nationale Projekte angeordnet. Milliardenausgaben zum Beispiel für Gesundheit, Straßen, Umwelt oder die Digitalisierung. Ob sie den gewünschten Ertrag liefern werden, bezweifeln viele Fachleute.
Tyko Gries über den neuen Etat in Russland. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Trotz der hohen Nachfrage nach Wohnraum werden in Deutschland nicht mehr, sondern weniger Baugenehmigungen erteilt, vor allem in den Großstädten. Woran liegt das, fragen sich die Kommentatoren.
Nach Einschätzung der Zeitung Die Welt ist es nicht der Markt, der hier versagt, sondern der Staat. Überregulierung und fehlende Planungskapazitäten haben zur Folge, dass der Neubau vielerorts nur extrem langsam vorangeht. Je größer die Wohnungsnot wird, desto lauter schimpfen die verantwortlichen Politiker über Spekulanten und Miethaie. Wer aber vor allem auf Mietendeckelung setzt, verwaltet kurzfristig nur den Mangel und vergrößert ihn auf längere Sicht sogar. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt: Die Sache ist komplex. Bauflächen sind knapp und entsprechend teuer geworden, Handwerker ebenfalls. Auch die langen Genehmigungsprozesse schrecken viele Projektentwickler ab. Mit dem Einwanderungsgesetz versucht die Bundesregierung jetzt zumindest mehr Fachkräfte nach Deutschland zu locken. Doch damit allein darf es nicht getan sein. Die vielen 10.000 Bauvorschriften gehören dringend entschlackt. Apropos Bürokratieabbau. Ob Dönerbude, Freibadkiosk oder Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt, überall wird dem Kunden mit Inkrafttreten der Bonpflicht ein Kassenzettel ausgehändigt werden, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung. Für die Unternehmer bedeutet das Investitionen in neue Kassensysteme. Für den Kunden, dass er mit dem meist ungewollten Zettel entweder seinen Geldbeutel oder den nächsten Mülleimer verstopft. Land auf, Land ab wird über Nachhaltigkeit und Müllreduzierung diskutiert. Da ist der Bonzwang unverständlich. Gegen eine sinnvolle Dokumentation spricht nichts, aber alles mit Maß und Ziel. Als erstes Geldinstitut in Deutschland erhebt eine bayerische Volksbank künftig Negativzinsen auf alle Einlagen auf Tagesgeldkonten. Und die Süddeutsche Zeitung ist besorgt. Nicht nur Vermögende fragen sich inzwischen, was sie tun sollen, wenn ihnen die Bank für Erspartes keine Zinsen mehr zahlt, sondern ihnen welche abknöpft. Was aber passiert, wenn sie ihr Geld dann irgendwie in Sicherheit bringen wollen und es in großen Mengen einfach abheben? Finanzminister Scholz weiß, warum er die Leute jetzt beruhigen muss. Die Ausweitung negativer Zinsen auf immer mehr Kunden ist überaus riskant. Das werden die Banken hoffentlich bedenken. Und damit sollte sich auch die EZB noch einmal befassen.
Und mit diesem Appell aus der Süddeutschen Zeitung an die Europäische Zentralbank endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawicki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Radschnellwege und zwar am Beispiel von Hamburg. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.